Augsburg, meine Stadt.
Der Interview-Podcast der Augsburger Allgemeinen.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sophia Krotter und ich spreche mit inspirierenden Menschen aus unserer Stadt. Mein heutiger Gast ist Sina Trinkwalder. Sie ist Unternehmerin, hat vor gut 16 Jahren die Textilfirma Manomama in Augsburg gegründet und wurde für ihren etwas anderen Ansatz, über den wir gleich genauer sprechen, vielfach ausgezeichnet. Schön, dass du heute da bist.
Danke für die Einladung.
Der Firmenname, der enthält ja nicht umsonst das Wort Mama. Magst du einmal erzählen, wie du darauf gekommen bist?
Ja, er enthält zum einen das oder den Teil Mama und zum anderen Teil das Wort Mano. Ich fange mal mit dem anderen Teil erstmal an. Mano, ich wurde hier auch auf Maria Stern und St. Stephan 9 Jahre mit Latein gequält. Nee, heute finde ich es eigentlich ganz geil, aber damals gibt keinen, der es geil fand. Ja, Mano, die Hand. Und Mama letzten Endes, weil meine Idee war, Menschen eine Möglichkeit zu geben, ihren Erwerb zu erwirtschaften, die sonst damals eben keiner brauchte auf dem ersten Arbeitsmarkt. Und allen voran waren dies vor 16, 17 Jahren Mütter.
Mhm. Ich hatte tatsächlich in der Vorbereitung gelesen, es geht darauf zurück, dass dein Sohn immer gesagt haben soll, Mano Mama, ja, wenn irgendwas nicht geklappt hat. Ist das erfunden, diese Erzählung?
Nee, das ist nicht erfunden, sondern es war letztendlich so, das war so eine Zweigeschichtigkeit, weil er, wenn ihm was nicht rausgegangen ist an irgendetwas, was er gemacht hat, allen voran irgendwelchen Joghurt in einer bestimmten Art und Weise zu löffeln, und dann hat er mich angeguckt, Mensch, Mano Mama, und so ist mir das auch ein bisschen im Hinterkopf geblieben, aber es kam eigentlich von zwei Seiten, die Geschichte. Und dann Manufaktur zu machen, Mano, Manu, Mama, die Mütter, Mano, Mama, ja, klar, funktioniert auch international. Also müssen wir keine Angst haben, dass uns irgendwie ein Portugiese oder ein Rumäne oder ein Amerikaner nicht versteht.
Stimmt, die verstehen das alle ganz gut wahrscheinlich.
Ja.
Im Kerngeschäft geht es ja bei Mano, Mama um Textilien, um Textilproduktion und Verarbeitung. Und da stellt ihr Taschen zum Beispiel für den Einzelhandel her, aber auch Kleidungsstücke, alles aus ökologischen Materialien. Für dich war aber der Schritt in die Textilbranche eigentlich ein Quereinstieg. Warum hast du dich für diese Branche entschieden?
Okay, also im Kerngeschäft, um das nochmal aufzugreifen, ist nicht die Sache, dass wir Textilien herstellen, sondern die Grundidee war, etwas zu tun, eine Unternehmung zu gründen für Menschen, die eben nicht das Zeug zum Doktor hatten, nicht irgendwie Software Development in der Endausbaustufe studiert haben, sondern die halt wirklich vermeintlich niemand mehr brauchte. Und das, man muss es wirklich so sagen, dass es Textil geworden ist, hängt einfach mit Augsburg auch zusammen. Augsburg war Textilhochburg, nicht gestern, nicht vorgestern, aber schon vor vielen, vielen, vielen Jahren. Und wenn man heute durch Augsburg durchgeht, sieht man es ja auch überall noch, ja, an den Straßennamen, an den Häusern, an den Gebäuden selbst. Und so war es für mich klar, okay, ich möchte eine Unternehmung gründen für Menschen, die vermeintlich niemand mehr braucht, die zu nichts Nutze sind. So hart war der Arbeitsmarkt damals. Ja, wird er ja gerade wieder in gewisser Weise, nur durch andere Einflüsse. Und ich wusste, ich möchte was mit den Händen machen, irgendwas produzieren, weil da jeder einen Teil dazu beitragen kann, egal wie groß oder klein seine Möglichkeiten und Fähigkeiten sind. Und so ist es Textil geworden. Also das war ein eiskalter Quereinstieg, ja.
Mhm. Mano Mama war ja nicht dein erstes Unternehmen, das du gegründet hast.
Mhm.
Gerade als du 21 Jahre alt warst, hast du zusammen mit deinem damaligen Partner eine Werbeagentur gegründet, die es auch immer noch gibt. Warst du schon immer so risikofreudig?
Das, was du jetzt gerade erzählt hast, da zeigt sich schön, wie soziale Netzwerke auch mal lügen können oder Fehlinformationen verbreiten. Ich war 19, nicht 21.
Ah.
Wikipedia sagt 21, ja. Ja, augenscheinlich schon. Ich habe ja schon während meiner Schulzeit für die hiesige Lokalzeitung, dreimal darfst du raten, welche es wohl gewesen sein könnte, habe ich sehr viel gearbeitet. Und dann eben, als ich das Abitur in der Tasche hatte, stand die Frage auf dem Tisch, ja okay, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache jetzt journalistisch Karriere, das hieße zur FAZ, im Feuilleton bin ich überhaupt nicht der Typ, ja. Oder irgendwie bei der Bild an der Leuten Müll umdrehen und Unterhosen wühlen, noch weniger. Und so entschied ich mich dafür, erstmal selbst eine Agentur zu gründen für Kommunikation, um einfach Unternehmen zu helfen, ihre Geschichten nach vorne zu bringen. Und dann habe ich meinen damaligen Mann kennengelernt, relativ parallel und zeitgleich. Der konnte Software entwickeln bis zum Umfallen und ja, dann haben wir es zusammengeschmissen und hatten eine Digitalagentur gegründet.
Und es lief ja dann auch super gut. Also du warst schon vor deinem 30. Geburtstag richtig erfolgreich, kann man sagen.
Ja.
Aber so richtig zufrieden hat es dich irgendwie nicht gemacht.
Ja, wenn man jung ist, dann ist natürlich, dann will man immer erfolgreich sein, ja. Und natürlich wollte ich das auch. Und Erfolg heißt letzten Endes, du wirst halt viel Kohle machen. Punkt. Hatte ich dann auch und habe dann gemerkt, ja, das Leben ist trotzdem nicht anders als vorher oder vielleicht danach. Also ich hatte das Glück, dass ich in relativ jungen Jahren schon feststellen durfte, dass die wichtigsten Dinge im Leben keine Dinge sind, sondern Menschen. Und das hat mich dann nie wirklich glücklich gemacht, wenn das Einzige, was ich am Wachsen sehen habe oder am Wachsen sehen habe, eigentlich mein Konto war. Das ist Stress irgendwann. Ja, da musst du hier umschichten, musst du da umschichten und hier, boah, nee, wollte ich nicht mehr. Also den Stress habe ich heute nicht mehr. Also wenn ich irgendwas umschichten muss, dann ist es ein Stück Stoff von links nach rechts oder eine Nähmaschine von rechts nach links schieben.
2010 kam dann Mano Mama. Du hast gerade schon so ein bisschen über deine Vision gesprochen. Also du wolltest eigentlich alles so ein bisschen anders machen, wenn ich das richtig verstanden habe. Du wolltest ein Unternehmen schaffen, wo Menschen arbeiten können, die sonst keinen Einstieg mehr auf dem Arbeitsmarkt gefunden haben. Ist das richtig so?
Ja, man nannte das damals, ich weiß nicht, ob die Arbeitsagentur mittlerweile ihr Wording überdacht hat, Menschen mit multiplen Vermittlungshemmnissen. Ja, also Frau ist schon Vermittlungshemmnis, alleinerziehend noch eins, womöglich drei Kinder, dann gleich drei multiple Vermittlungshemmnisse, keinen adäquaten Schulabschluss. Also es gibt tausend Gründe, warum ein Arbeitgeber jemanden nicht brauchen kann. Ja. Und letzten Endes ist mir eigentlich schon in der Agenturzeit und auch schon vorher, als ich journalistisch unterwegs war, klar geworden, wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde Leistungsgesellschaft ja das Wort an sich überhaupt nichts Schlechtes. Ja. Wenn wir uns mal verinnerlichen, was heißt denn das Wort eigentlich? Da haut sich eine Gruppe von Menschen zusammen und will etwas schaffen. Das ist per se gar nicht schlecht. Was wir daraus gemacht haben heute, ja, da können wir darüber diskutieren, ob das Sinn ergibt, dass sich Menschen totarbeiten müssen, unter Bedingungen arbeiten, die echt alles andere als menschenwürdig sind. Aber Leistungsgesellschaft ist ja an sich nichts Schlechtes. So können wir Probleme lösen. Und damit wir die Probleme, die eben damals genauso schon da waren, wie wir sie heute viel, viel heftiger spüren, Stichwort Klimakrise, Stichwort Globalisierung, Stichwort Robotik, KI, also das sind ja in kürzester Zeit tausend Dinge, also es kracht ja alles links und rechts zusammen, musst du natürlich eine starke Gemeinschaft haben, möglichst alle, die dazu beitragen können, dass wir diese Probleme lösen. Und wenn ich von einer Leistungsgesellschaft ausgehe, muss auch jeder teilhaben dürfen an dieser Leistungsgesellschaft. Ergo, wir können es uns überhaupt nicht erlauben, aus tausend Gründen Menschen abzulehnen, du darfst deine Leistung nicht erbringen. Ja? Und das war der Grund, zu sagen, nee, komm her. Ja, ich kann aber nichts. Quatsch, irgendwas finden wir schon, was du kannst. Also so waren die Gespräche zu Beginn bei Mano Mama. Ja? Weil natürlich Menschen, denen man 50 Mal erzählt hat, ins Gesicht erzählt hat, hey, du bist zu nichts Nutz, du kannst nichts. Ja, die können dann auch nichts mehr irgendwann, ja, weil sie die Kraft gar nicht aufbringen, ihr Selbstwertgefühl überhaupt nicht haben, um zu verstehen, der lügt, eigentlich habe ich da was drauf. Ich traue es mich nur nicht zu zeigen.
Mhm. Du hast gerade schon angesprochen, Frau sein war schon ein Vermittlungshemmnis und du hast dich ja explizit um Frauen um die 50 kümmern wollen. Warum denn genau diese Gruppe?
Ja, weil das wirklich so diese Kernzielgruppe damals vor 15, 16 Jahren war. Wenn wir uns zurückerinnern, also die schon ein bisschen älter sind, so wie ich, dann sind das Frauen, die in den 2000 oder um 2010 50 waren. Die hatten meistens einen mäßigen schulischen Karriereweg, ja, in dem es hieß, naja, du heiratest halt mal gescheit und wenn nicht, dann gehst halt auf die Hauswirtschaftsschule und lernst einen Haushalt zum Führen. Das haben die dann meistens auch gemacht. Mit 50 wurden die dann ausgetauscht durch zwei 25-Jährige. Das ist numerisch das Gleiche, aber nicht dasselbe. Und dann standen die da, ja, und hatten eben jahrelang ihrem Kerl den Rücken freigehalten, das Haus geführt, die Kinder großgezogen und die standen wirklich komplett leer da. Und das hat sich dann erst rauskristallisiert, als ich meine Mama begonnen habe, dass es derer wirklich sehr, sehr viele gab, die gesagt haben, ja, ich gehöre auch dazu, zu dieser Gruppe. Die fandst du aber nicht in der Arbeitsagentur, weil die viel zu stolz gewesen wären, ins Amt zu gehen und zu sagen, hey, passt auf, mein Alter hat mich verlassen, ich muss jetzt hier mal stempeln gehen. Sondern das sind die leisen Frauen gewesen, die einfach nicht existierten. Und das war auch von Anbeginn ein großes Problem eigentlich, dieses Projekts, was ich dann ins Leben gerufen habe, weil es war ja ein stilles Problem. Und alles, was still ist und worüber man nicht redet, ist für die Politik nicht existent. Und wenn es nicht existent ist, wach's nicht auf. Und dann kommt da so eine junge Frau, so eine freie Radikale und weckt da alle auf. Nee, die müssen wir irgendwie mundtot kriegen. Das hat nicht ganz funktioniert.
Weil du schon gesagt hast, es war schwierig, Leute zu finden am Anfang, oder?
Nicht schwierig, so, die bei Mann und Mama arbeiten, um Gottes Willen, sondern im Gegenteil, es war... Ich weiß noch, als ich die Idee, so wirklich, ich bin mit dieser Idee grundschwanger gegangen und dann habe ich mir überlegt, ja gut, was machst du jetzt? Du brauchst keine Anzeige schalten irgendwie in der AZ, weil Stellenanzeigen lesen die nicht mehr. Und ich hatte dann ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, dieses Mittwochsblättchen, das kostenlose.
Das Extra.
Und das Extra, ja, genau. Und da habe ich den damaligen Chef angerufen und gesagt, du, wir kannten uns noch gut aus meiner journalistischen Zeit hier in dem Haus. Und habe ich gesagt, ich habe so eine verrückte Idee, wir müssen da irgendwie was schreiben. Und das hatten wir dann auch gemacht. Und Menschen, die interessiert wären, Frauen, die interessiert sind, bei uns zu arbeiten, in diesem Projekt mitzubeginnen, die sollten einfach kommen an einem bestimmten Tag um eine bestimmte Uhrzeit. Und das vergesse ich auch nicht, es war in der Ramsbergstraße draußen im Hugenottenhof, da war damals unsere Agentur. Und um zehn sollten die Menschen kommen, um 9:30 kam meine Kollegin zu mir damals und gesagt, hast du das Ordnungsamt angerufen? Sag ich, wieso? Schau dir mal aus. Schau mal aus, das sind 600-700 Leute draußen. Sag ich, bitte was? Wie 600-700 Leute draußen? Du musst das Ordnungsamt anrufen. Sag ich, nee, halt die Klappe, um Gottes Willen. Ich hab die Tür aufgemacht, ich habe einen Schlag gekriegt. Zum einen, weil so unglaublich viele sich eben doch aufraffen, wenn kein Druck, keine Bedingung, keine Regelhaftigkeit dahinter steht, keine Systematik eines Amtes oder sonst irgendwas. Also mit dem Moment wusste ich auch, es stimmt einfach nicht. Es ist gelogen, wenn man sagt, die wollen alle nicht arbeiten. Das ist einfach eine große Lüge. Ja, sondern vielleicht finden wir den richtigen Zugang nicht zu den Menschen. Und der zweite Punkt war, scheiße, wie organisierst du das jetzt? Und zwar jetzt, in dem Moment. Ging dann, weil wir hatten Programmierer, die hatten damals schon Handys mit Fotos. Die hatten dann nur noch Fotos gemacht, Name und hatten dann alles in die Datenbank gedallert. Und wir haben wirklich im ersten Moment nur, suchst du ein Upgrade zu deiner bisherigen Arbeit oder hast du keine? Ich suche ein Upgrade. Nee, sorry, tut uns leid. Sondern wir haben wirklich nur die genommen, die keine Arbeit hatten. Und dann fing der ganze Prozess an, ja. Das war der Grundstein von meiner Mama.
Ja, verrückt. Also der Ansturm war auf jeden Fall groß. Ich habe auch in einem Bericht gelesen, es sollen in den ersten 2 Wochen so 1800 Bewerbungen reingekommen sein.
Wirklich, also ich kann es nicht mehr, es ist so lange her, es waren einfach viel zu viele. Es hat ja überhaupt nichts mehr aufgehört. Das war, die sind uns Tür und Tor eingetreten.
Wie viele habt ihr dann am Ende eingestellt?
Wir haben 40, ich meine, den Arsch in der Hose musst du erstmal haben, zu sagen, ich habe selber keine Ahnung von dem, was wir tun, mal schauen, was passiert. Wir machen uns jetzt mal die Hütte voll und ich weiß auch noch nicht, wie wir es finanzieren, aber gut, dann nehmen wir mal die Kohle aus der Agentur irgendwie. Also nicht aus der Agentur, um Gottes Willen, da kriegst du Finanzamt große Ohren. Nein, natürlich das schön versteuerte Geld, was ich dann privat hatte und auch mein Ex-Mann privat hat, das haben wir dann reingeballert. Aber ins kalte Wasser springen. Es gibt dann so einen Punkt of no return. Ja, du kannst ja nicht sagen, ja Leute, das war nur ein Spaß, der Artikel geht wieder nach Hause. Geht da nicht.
Also da gab es quasi kein Zurück mehr.
Nee, den gab es ganz oft, den Punkt.
Hattest du da denn auch mal Bedenken? Weil gerade wenn so viele Leute kommen, da hat man schon auch eine große Verantwortung. Hattest du mal Bedenken, dass du dieser Verantwortung nicht gerecht werden könntest?
Bedenken nie. Ich habe mir nicht mal Gedanken darüber gemacht, weil ich glaube, hätte ich von Anbeginn mir Gedanken darüber gemacht, hätte ich sofort aufgehört. du kannst dieser Verantwortung überhaupt nicht gerecht werden. Ich glaube aber auch, dass man einer solchen Verantwortung nicht gerecht werden muss. Ich muss Verantwortungen gerecht werden, die ich mir ureigens aussuche. Also ganz zu 100% entscheide, das tue ich jetzt. Ja, aber von Anbeginn war meine Mama ein, komm, wir versuchen das gemeinsam. Wenn das gut läuft, jeder schmeißt rein, was er kann, dann wird das geil. Und wenn nicht, dann muss ich halt wieder bei Null anfangen, weil ich halt nun mal die Kohle mit reingebracht habe. Ich hatte auch die blöde Idee. Das ist meine Schuld, ja. Aber man darf sich da keine Köpfe machen oder keinen Kopf machen, weil wenn du anfängst, dir einen Kopf zu machen, dann kannst du einen Haken machen. Mhm. Das funktioniert nicht.
Letztendlich ist die Strategie ja auch aufgegangen. Also wenn wir so ein paar Jahre dann weiter vor... wenn man es Strategie nennen will.
Ich wollte gerade sagen, wenn man es Strategie nennen will, ist die aufgegangen, ja.
Genau, wenn wir ein paar Jahre vorspulen, dann hattest du sehr viel Erfolg damit. Also gerade mit deinem besonderen sozialen Ansatz bist du bekannt geworden. Du hast mehrere Auszeichnungen bekommen, sogar das Bundesverdienstkreuz. Hast du denn mit so einem Erfolg gerechnet?
Nee, das kann man auch nicht. Also bis heute unsere langjährigen Partner in der Lieferkette, also wir schmunzeln echt über die Good Old Times mittlerweile, aber sagen, ey, ich weiß noch, als du mich angerufen hast und wolltest das und das. Und ich habe mir gedacht, die Alter, den Dachschaden, die spinnt ja. Ja, oder ja, also das kannst du nicht planen. Das ist, ich glaube auch, wenn man sowas planen würde, oder das ist auch das, was man mir in frühen Jahren sehr oft vorgeworfen hat, ah, das macht die nur aus Marketinggründen, die ist ja Werbefachfrau und so ein Blödsinn, ja. Es mag Menschen geben, die das tun, auf dem Reißbrett sich irgendwie so ein nettes Geschichtchen ausdenken. Das ziehst du dann wahrscheinlich auch sogar 2-3 Jahre durch, aber du kannst das nicht 10 Jahre durchziehen, du kannst es nicht 15 Jahre durchziehen. Und vor allen Dingen, du kannst es auch nicht durchziehen, wenn, und die Menschen, die mir sehr nahe stehen oder die in meinem engeren Kreis sind, wissen, was ich dafür auch alles aufgegeben habe. Das machst du nicht aus Marketinggründen, sondern aus Überzeugung. Das geht gar nicht anders.
Du warst dann auch in den Medien sehr präsent. Du hast es gerade schon so ein bisschen angeschnitten und auch viel in Talkshows zu Gast. Ja. Ich habe mir da zur Vorbereitung mal auch ein bisschen was angeguckt. zum Beispiel so ein Auftritt bei Maybrit Illner. Das ist ungefähr 8 Jahre her. Mhm. Und ich muss sagen, so wie ich dich heute vor mir sehe, so habe ich dich auch da wahrgenommen. Also du strahlst ein unglaubliches Selbstbewusstsein aus und auch sehr viel Kompetenz. Und du scheust dich auch nicht, deine Meinung zu sagen. Warst du auch schon immer so?
Darf man mich nicht fragen. Ich glaube, da muss man mein Umfeld und meine Umwelt fragen. Also nach dem ersten Kaffeemorgen bestimmt. Vorher schaut es anders aus.
Du hast inzwischen auch mehrere Bücher geschrieben. Der Titel des ersten Buches, das war Wunder muss man selber machen. Und das, was du als jüngstes veröffentlicht hast, hieß Heimat muss man selber machen. Also es geht oft ums Selbermachen bei dir.
Ja, wenn es sonst keiner macht. Du musst es ja so sehen, weil du gerade Talksendungen etc., da habe ich ja mittlerweile komplett aufgehört. Aus dem schlichtweg einfachen Grund, es bringt ja nichts. Menschen setzen sich irgendwo in die Medien rein und schlagen sich die Köpfe blau. Ja, was für ein Blödsinn. In der Zeit, wo ich mich entschieden habe, für die gute Sache in Talksendungen zu gehen, war ich da wirklich der positiven Annahme, Mensch, da kriege ich eine breite Menge mitgerissen, kommt, wir zeigen, das geht anders. Und sorry, wir zeigen es ja auch. Ja, wir sind jetzt, uns gibt es jetzt 17 Jahre ohne Subventionen, ohne Fördermittel, wir haben keinen einzigen Cent Schulden auf der Bank. Ja, offiziell existieren wir in dieser Wirtschaft gar nicht. Doch, tun wir schon, aber halt anders. Und ich hatte schon versucht, in der Öffentlichkeit Inspiration zu schaffen. Leute, guckt mal, es ist nicht so kommod wie der konventionelle Weg, es ist anstrengend, aber unterm Strich ist es, glaube ich, wirklich besser für alle. Das Problem an der Geschichte ist, dass da halt kaum einer mitmacht, ja, sondern ja, das ist genauso wie, ich habe auch aufgehört, die Bücher zu schreiben. Ja, wie oft soll ich denn noch erzählen, wir könnten es so machen, mach doch mit. Nee, die lesen dann das Buch, sagen, ach, Frau Trinkweiler, wirklich, also toll geschrieben, mit Humor, wirklich, oh, poor. Und dann nehmen die das Buch, lassen sich signieren und stellen es in ihren Regal. Ja, aber mir wäre es lieber, sie würden sich's in der Stadtbücherei rausholen und lesen es, geben es zurück und sagen, Mensch, ich versuche das auch bei mir.
Genau, also man kann eigentlich sagen, du bist eine Macherin. Hat es auch was damit zu tun, dass du als älteste Tochter aufgewachsen bist?
Das hat mit Sicherheit damit zu tun, dass ich als Erstgeborene aufgewachsen bin, die dann sehr früh nach draußen komplimentiert wurde, ja, wo ich knapp 16 war. Ja, natürlich. Also wenn du niemanden hast, der dir im herkömmlichen Sinne familiär den Rücken frei hält etc., sondern du dich selber um deinen Scheiß kümmern musst, dann wird das relativ schnell klar. Ja, ein anderer macht's nicht. Entweder machst du's oder keiner. Entweder spülst du am Abend noch dein Geschirr ab oder es macht halt keiner. Oder du wäschst deine Wäsche. Das sind so profane kleine Dinge. Das geht dann hin bis zu, du musst dich ummelden, anmelden, Krankenkasse, ich brauche Kohle. Ich brauche eigentlich monatlich Kohle, weil irgendwie ich muss meine Miete bezahlen und ich brauche dieses und jenes. Das, ich glaube, ich wäre heute auch nicht der, oder nee, ich weiß es, ich wäre heute auch nicht der Mensch, der ich bin, wenn es anders gelaufen wäre. Es ist also alles okay, so wie es ist.
Ich würde sagen, du hast einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Stimmt das?
Ja, das habe ich, definitiv. Ich habe in meiner Jugend und Kindheit wirklich nicht so nette Geschichten erleben dürfen oder müssen oder warum auch immer. Also es hat nun mal mein Schicksal. Und daraus entstand schon ein großes Gerechtigkeitsgefühl, zu sagen, das fängt an bei den Dingen wie, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Also es sind so Kalendersprüche, aber die haben halt schon echt Wert, ja. Wie du in den Wald nahe rufst, so kommst zurück. Ja, es ist so. Das hat was mit Respekt zu tun. Und das geht bis dahin, dass man sagt, wir müssen keine Gleichheit. Viele Menschen verstehen ja nicht Gleichheit und Gerechtigkeit. Viele schreien nach Gleichheit, was Quatsch ist, ja. Es geht um Gerechtigkeit zu sagen, es ist doch egal, wie viel jemand, wenn wir jetzt das monetär sprechen, es ist egal, wie viel jemand hat, es soll nur niemand zu wenig haben. Das ist der Punkt, ja. Also es soll niemand so notleiden müssen, dass er nicht über die Runden kommt, egal mit welchem Kiste. Da ist es mir persönlich, ich finde auch dieses superreichen Bashen, ja, aber wir sind doch alle auch selber schuld. Wenn wir meinen, wir müssten permanent, bei dem Versandhändler einkaufen und tralala, da brauche ich mich nicht wundern, wenn er dann irgendwann sagt, ich kaufe Venedig. Ja, man projiziert dann auch immer ganz gerne die Schuldhaftigkeit. Das sind ja die anderen. Die müssen wir müssen bei uns selber anfangen. Und wenn ich nicht will, dass ein anderer maximal Kohle hat, dann bedingt es auch, dass ich ihm nicht noch die Kohle nachwerfe.
Ja, es ist halt so eine Debatte, oder? Wie viel man selber, klar, man mit seiner Konsumentscheidung hat man eine Wahl und unterstützt oder unterstützt nicht bestimmte Unternehmen.
Es ist doch schön, wenn wir hier gerade sprechen die ganze Zeit, Augsburg wird immer trister, empfinde ich überhaupt nicht, dass es trist ist, ja. Da darf ich das Schaufenster hier nicht so billigen. Ja, Leute, was ist das für eine Diskussion? Wir in der Zeit, wo Corona, Covid war, sind alle, haben sie zugemacht. Ich hätte damals gesagt, nein, wir machen genau das Gegenteilige. Wenn alle rausgehen und zugehen, uns liegt doch was an der Stadt. Dann nehmen wir uns einen extra großen Laden, ja, um zu zeigen, wir sind noch da und mit uns ist Augsburg da und es ist eine tolle Stadt. Also das verstehe ich nicht. Ja. Was ist aber das Ende vom Lied? Oh ja, Augsburg ist so scheiße, da gehen wir mal einkaufen. Ja, Leute, es ist entweder helfen wir alle zusammen, es ist ein Miteinander. Jeder muss ein bisschen mitwirken und dann halt zweimal weniger bei einem Versandhändler einkaufen oder Temu oder Shein. Das ist wirklich absolut rotes Tuch für mich. Und vielleicht auch mal wieder das, was man gerne hätte in der Stadt, auch supporten. Ich kann ja nicht nur sagen, oh, finde ich schön, dass es da ist, aber ich gehe da nicht einkaufen. Funktioniert auch nicht.
Mit deinem Unternehmen verfolgst du da ja einen ganz anderen Ansatz. Einen ökosozialen Ansatz, kann man sagen. Für den haben sich auch, gerade wenn wir so über die 2010er sprechen, viele begeistern können, aber es gab auch Leute, die das kritisch gesehen haben.
Ja, das ist immer so. Es gibt immer Leute, die es besser wissen und immer Leute, die es sowieso alles anders machen und immer Leute, oh mein Gott, ganz ehrlich, irgendwann denke ich mir auch, was interessiert die Eiche, wenn die Sau sich an ihr reibt. Also,
Mal von den Kritikern abgesehen, gab es ja Ende der 2010er dann auch noch Menschen, die dich wirklich beschimpft haben und wo du Hass erlebt hast, vor allem im Internet.
Nicht nur vor allem im Internet, das ging schon hier. Ich freue mich ja total, dass ich wieder nach Augsburg zurück kann. Die einen oder anderen wissen ja oder wussten ja, dass ich Ende der 2010er, also 2019, habe ich Augsburg verlassen müssen. Ja, oder am Ende war es auch meine freie Entscheidung aus Rücksicht auf meinen Sohn, der einfach noch nicht volljährig war, den ich dann zu seinem Papa gegeben habe. Und das war so, dass die Auftritte in den Medien in Kombination mit meinem Schaffen irgendwelche Idioten, sorry, ich kann es echt nicht anders sagen, die haben sie so an mir abgerackert. Ich war so die Projektionsfläche. Das ging so weit, dass mein Konterfei mit meiner privaten Handynummer an Geflüchtetenheime hier gehangen wurden mit Aufruf zur Vergewaltigung. Ich hatte Morddrohungen in meinem Briefkasten ohne Briefmarke und solche Späßchen. Ja, und dann weißt du, irgendein Idiot war da, physisch da. Das war der Moment, wo ich dann gesagt habe, ja okay, ich hatte damals mit der Polizei auch Kontakt und die waren super nett, aber halt auch hilfsbereit, aber nicht helfend, ja, also die dann gesagt haben, na, am besten wäre es, sie würden sich mal rausziehen. Und das habe ich dann auch wirklich gemacht. Ich habe das auch gebraucht, weil sonst wäre ich irgendwann, glaube ich, auch mental draufgegangen. Ich war sehr enttäuscht von dieser Menschheit, ehrlich. Wie kann es nur sein, dass es solche Kackbratzen gibt, die sie so an dir abarbeiten, nur weil du anderen gegenüber respektvoll bist und hilfst? Also das geht mir auch heute überhaupt noch nicht in den Kopf, ja. Was heute das Schöne ist, genau die gleichen Kackbratzen, sorry, mühen sich heute an Wärmepumpen ab, an Windrädern, an was weiß ich, ja. Ich bin da gar nicht mehr interessant. Sehr gut, I'm back.
Um da vielleicht noch ganz kurz beim Thema zu bleiben, es hatte ja auch ein bisschen was damit zu tun, dass du öffentlich auch dich gegen Rechtsextremismus ausgesprochen hast. Stimmt es?
Ja, ich spreche mich nicht nur öffentlich gegen Rechtsextremismus aus. Ich lebe ganz aktiv privat und öffentlich gegen jegliche Form von Extremismus, gegen Faschismus. Ich weiß gar nicht, auf meiner Stirn steht Gebetsmühle, auf meiner Brust steht Gebetsmühle. Ja, so kommen wir einfach nicht weiter. Und ich habe sehr viel mich auch natürlich in der Öffentlichkeit engagiert gegen Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus. Und das Schlimme ist eigentlich, so die Jahre, egal was du gemacht hast, es ist trotzdem schlechter geworden. Das ist eigentlich so das Frustrierende, ja. Und dann denkst du dir auch, okay, Leute, also wenn ihr jetzt alle meint, ihr müsstet die Faschisten und Rechtsextremisten wählen, egal was ich tue, oder egal, was wir auf der anderen Seite tun, ja, weiß ich auch nicht mehr. Also dann jammert nicht, weil es wird in die Hose gehen. Es wird massiv in die Hose gehen. Aber dann muss man auch, glaube ich, mal loslassen können, schon allein aus dem eigenen Seelenheil. Ja, das heißt aber nicht aufzugeben und nicht zu resignieren, sondern mal einen Schritt zurücktreten und sagen, okay, dann macht ihr euren braunen Scheißdreck. Feel free, aber ich muss da nicht mitmachen, ich muss das nicht gutheißen, ich halte nach wie vor dagegen. Und dann schauen wir mal, wer langfristig gewinnt.
Damals hast du dich, wie du gerade schon erzählt hast, dazu entschieden, wirklich dich mal rauszuziehen, wie es die Polizei geraten hat, bist nach Hamburg gezogen. Hast du dich da dann sicherer gefühlt?
Ja, also der Punkt ist ja der, ich habe zum einen natürlich das wirklich anti-rechtsradikalste Viertel Hamburgs ausgesucht, nämlich St. Pauli. Ja, das Einzige, was bei uns braun ist, ist der Fußballverein. Und das ist einer der Fanfarben oder einer der Vereinsfarben. Und da ist die Welt so derart bunt und ich habe viel Fantasie, aber auch ich habe dort Dinge gesehen, die sich jeglicher meiner Fantasie, nee, alles Spaß beiseite, alles wunderbar, ja, jeder wie er will und alle können, was sie wollen und machen und macht, was ihr wollt. Das war am Anfang eigentlich super gut. Ich hatte dann auch eine Sperradresse, die wurde dann aber nach 3 Monaten aufgehoben, weil die juristische Situation in Deutschland wirklich völlig Bullshit ist. Ja, das heißt, nach 3 Monaten musst du dem Staat deinen Stalker namentlich benennen, sonst würden sie nicht aufrechterhalten. Worauf Krass. Ich natürlich dem Amt auch gesagt habe, ganz ehrlich, wenn ich den Idioten kennen würde, da würde ich mich nicht bei euch melden, sondern bei der Mutter dieses Idioten. Nur würde man sagen, hast du dein Kind nicht ordentlich erzogen? Wollen wir mal gemeinsam ran? Ja, also das ist die andere Geschichte. Nichtsdestotrotz ist es, ich glaube, die Kombination, dass ich mich wirklich komplett aus den Medien rausgezogen habe, ich habe das ja nie gemacht, irgendwie jetzt, um mein Gesicht in den Medien zu haben, das interessiert mich gar nicht, ja, sondern wirklich der Sache wegen, hat es mir auch nicht gefehlt und fehlt mir auch nicht mehr. Also muss ich auch ehrlich sagen, ich mache das sehr selektiv jetzt, wo gibt es im medialen Rahmen eine wirklich konstruktive, inhaltliche Qualität, worüber man über Dinge sprechen kann. Aber mit Sicherheit keine Talksendung mehr.
Na, dann freue ich mich, dass du heute hier bist.
Ja, sehr, sehr gerne. Wir reden miteinander. Ja, mhm. Das ist ja eben, also wir gehen hier nicht rein und sagen, so, also Ziel ist es, uns gegenseitig dreimal irgendwie einen auf die Hucke zu geben und schön polarisieren, damit wir ein paar Snippets fürs Internet haben. Und nee, da bin ich raus aus der Nummer. Das macht wirklich nichts besser. Nichts.
Wie kann man sich dein Leben in St. Pauli oder auf St. Pauli?
Auf.
Ich sag das lieber nochmal.
Alles gut. Genauso wie man das Leben in Augsburg sich vorstellt. Bisschen weniger, wie soll ich das sagen? Bisschen weniger das südliche Augsburger Leben. Weil das gibt's einfach in Hamburg nicht. Ja, also das ist auch das, worauf ich mich am allermeisten freue, wenn ich am Abend dann Feierabend habe, zu sagen, Mensch, komm, lass uns noch irgendwie hier zum Italiener aufs Eck ein Glas Wein trinken oder auf den Stadtmarkt. Also das, man mag es nicht für möglich halten, weil Hamburg ja immer sagt, wir sind die schönste Stadt der Welt. Sind sie mit Sicherheit auch. Ich kann jetzt nach 7 Jahren sagen, als Touri, für 2 Wochen, das ist eine richtig geile Stadt, aber dauerhaft zu wohnen, ja, kann man machen. Ich will nicht nachtreten, das ist schon okay, aber es ist für mich, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich eben Augsburg nicht aus Verdruss und freiwillig verlassen habe. Das ist der Unterschied. Mhm. Ja. Also wäre ich mit einem Gram oder mit einem Hass gegangen, so boah, Gott sei Dank, Manfred und Karel, Land, Ade, dann wäre das was anderes gewesen. Aber ich hatte nicht das Bedürfnis eigentlich, Augsburg zu verlassen.
Aber jetzt hattest du das Bedürfnis, wieder zurückzukommen?
Ja.
Aus welchem Grund genau? Geht es um Manu Mama oder einfach um deine Heimatstadt?
Ganz generell ist es eigentlich so, dass es waren mehrere Bereiche. Der erste Bereich ist, glaube ich, mit Abstand auch der wichtigste, dass unser Sohn Magnus, der mittlerweile 21 ist, gesagt hat, du, ich weiß, du findest das keine gute Idee, Mami, aber ich trete in die Verantwortung ein. Und ich habe echt lange gearbeitet, dass es nicht tut. Aber er will bei meiner Mama mitmachen und weitermachen. Und man ist auch kein Geheimnis, die letzten, also es ist eine Produktion in Deutschland aufrechtzuerhalten. Auch eine Produktion wie meine Mama ist kein Zuckerschlecken. Ja, also ich hätte mir auch was Schöneres für ihn vorstellen können. Ein bisschen rumstudieren oder mach doch irgendwas Nettes. Ja, und hol dir nicht jeden Tag Stress und Scheiße in die Hütte. Aber will er, dann lernt er das, ja, und er macht das richtig klasse. Und das war mit Sicherheit einer der Gründe zu sagen, du, dann mache ich es schon so, dass ich wirklich dich schultertechnisch von hinten flankiere und bin dann wirklich ganz aktiv da. Und der zweite Grund war auch, weil mein Mann und ich noch viel tiefer im Süden uns eine kleine Baustelle ans Bein gebunden haben, ein uraltes Häuschen, das wir renovieren, und unser Lebensmittelpunkt einfach doch dem Süden mehr zugewandt ist als dem Norden. Schon allein aus Wettergründen. Und das gute Wetter fängt genau Augsburg schon an. Und so ist es der Grund gewesen zu sagen, nee, wir wollen wieder zurück. Und aber auch die Sicherheit zu wissen, ich kann wieder zurück, weil Magnus ist alt genug. Und er kann auch mit den Dingen mittlerweile gut umgehen. Ich meine, der kandidiert jetzt selber für den Stadtrat, für die Grünen halt. Also der kriegt jeden Tag so viel Schläg. Der kann damit umgehen, wenn er Gegenwind hat. Das ist in Ordnung. Dann kann ich auch wieder zurück.
Mhm. Also ich merke schon, das, was du von deinem Sohn erzählst, da bekommt man das Gefühl, der kommt ganz nach seiner Mama.
Der ist mein Sohn, ja. Das ist nicht, ja. Leider und Gott sei Dank. Das können sich dann die Gegenüber jeweils aussuchen.
Wie wünschst du dir denn, dass es für Manu Mama jetzt weitergeht? Gerade wenn du sagst, die Nachfolge ist eigentlich geklärt. Das ist auch eine schöne Situation für dich als Unternehmerin eigentlich, oder?
Das ist total, ich meine, sorry, ich bin 48, also ich bin noch nicht am Sterben oder ich will auch nicht aufhören. Unternehmer gehen nicht in Rente, die sterben irgendwann, aber das hat noch Zeit. Ich wünsche mir einfach, dass es weitergeht. Ob mittelgut gut, ob auch mal weniger gut, das haben wir in den letzten 16 Jahren immer wieder. Also alle Höhen und Tiefen haben wir schon tausendmal durch. Und ich glaube auch, dass wir das weiterhin schaffen. Ich merke auch, dass die Rahmenbedingungen einfach echt immer schwieriger werden. Also das ist, und es ist auch irgendwann ein Punkt da. Ich verstehe auch mittlerweile viele Mittelständler, die sagen, ey, geht einfach nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Jetzt haben wir den Vorteil, dass wir halt keinerlei Bankverbindlichkeiten haben etc., wo wir jeden Monat Mords was zusätzlich bedienen müssen. Wir müssen einfach nur irgendwie das tägliche Schnaufen aufrechterhalten. Und solange die unsere Kunden und alle auch ein bisschen an uns glauben, kriegen wir das auch irgendwie mal hin.
Du hast auch gerade schon gesagt, worauf du dich in Augsburg freust, deinen Feierabend zu genießen. Gibt es noch irgendwas, worauf du dich besonders freust, gerade jetzt, wo der Sommer bevorsteht?
Ah, das ist nicht nur im Sommer. Ich gehe total gern joggen, was ich ja dann damals auch eingestellt habe, weil ich einfach Schiss hatte. Das muss ich auch ehrlich zugeben. Ja. Also es ist auch vermeintlich starke Personen, denen geht mal der Arsch auf Grund, als wenn du merkst, da will dir irgendeiner ins Leder, ja, und dann habe ich das alles eingestellt, aber so an der Wehrtafel da entlang joggen, finde ich schon mal ganz geil, auch im Winter, das muss ich nicht im Sommer haben, ich finde überhaupt, also auch wenn ich mich hier mit Augsburgern unterhalte, die eben nicht mal rausgekommen sind, sondern die immer nur hier waren, oh, alles ist schlecht, weißt, das ist hier, der Straßenbau fährt nur alle 10 Minuten, weißt, alles scheiße, nee, da ist gar nichts scheiße, Leute, geht mal irgendwo anders hin und dann kommt ihr wieder zurück und wenn dann immer noch alles scheiße ist, okay, gut, in Ordnung, dann mag das nicht deine Stadt sein, aber ich finde, dass sich Augsburg ist so unglaublich jung geworden durch die vielen Studenten, das macht richtig Laune. Und ja, du warst gestern noch ein Geschäft drin, jetzt ist das schon wieder weg. Ja, mein Gott, dann kommt halt ein neues. Also ein bisschen Leben muss ja auch, ein Stadttheater, große Grausamkeit. Ja, sag mir, was bei dir in deinem Leben immer schon funktioniert. Also wir müssen da ein bisschen lockerer werden. Ich finde, dass die Stadt es echt verdient hat, geliebt zu werden. Also ich mach's.
Das sind eigentlich die perfekten Abschlussworte. Aber bevor wir abschließen, wir haben noch eine Kategorie, bei der du ein paar Sätze vervollständigen darfst.
Okay.
Eigentlich hast du den ersten jetzt gerade schon so ein bisschen vervollständigt, aber ich frage dich einfach trotzdem nochmal. An Augsburg schätze ich besonders?
Augsburg. Einfach Augsburg mit all seinen Facetten, mit den Menschen, mit der. Ich mag die Stadt. Die Stadt ist cool.
Wenn ich entweder nie wieder arbeiten oder nie in Rente gehen dürfte, würde ich mich für entscheiden.
Also das ist per se leider eine falsche Frage, weil Unternehmer und Unternehmerinnen gehen nie in Rente, ja. Aber es macht ja nichts. Ich würde natürlich nie in Rente gehen, das werde ich auch nicht. Also ich habe es überhaupt nicht vor. Ich habe einfach noch viel zu viele Ideen in meinem Kopf, die müssen alle noch irgendwann auf die Welt. Kommt Zeit, kommt Idee.
Wenn ich in den vergangenen Jahren eines gelernt habe, dann das.
Ein Schritt zurück, manchmal die Kraft ermöglicht, um zwei wieder nach vorne zu gehen.
Und wenn ich eine Sache in Deutschland verändern dürfte, dann wäre es?
Ich will jetzt hier keine 1789er Gedanken irgendjemanden einpflanzen. Dann wäre es, dass ich die Dummheit der breiten Masse Dinge einfach hinzunehmen und zu jammern. Ich würde das Jammern abstellen und sagen, Leute, Ärmel hochkrempeln, Arschbacken zusammen, Maul halten, los. Ja, geht da nicht anders. Also dieses Gejammere geht mir auf den Zeiger.
Okay. Also gut, du bist wieder für mehr Machertum, kann man sagen, oder?
Das fängt im Kleinen an. Wenn ich sehe das beispielsweise dort, wo wir in Italien sind, sind wir komplett integriert in, das ist ein kleines Städtchen, sind wir komplett integriert. Die große Politik, ja, lass die machen. Wir versuchen hier auf unserer lokalen und regionalen Ebene die Dinge gut hinzukriegen. Bei uns in Deutschland heißt ja, alles scheiße, die Politik muss das und das ändern. Ja, die Politik, Leute, wir wissen alle, dass die Politik das und das nicht ändert. Und bis sie es ändert, falls sie es ändern sollte, leben wir schon gar nicht mehr. Also entweder wir nehmen jetzt die Bedingungen an und machen das Beste draus oder ihr jammert weiter. Also lasst uns doch die Bedingungen annehmen und das Beste draus machen.
Das war's von meiner Seite. Ich danke dir recht herzlich, dass du heute hier warst.
Sehr gerne.
Vielleicht kommst du irgendwann nochmal wieder und wir sind gespannt, ob wir dich irgendwann doch mal wieder in Talkshows sehen?
In Talkshows mit Sicherheit nicht. Es heißt immer, sag niemals nie. Nein.
Alles klar. Dann vielleicht woanders.
Bei euch gerne wieder.
Super.
Und ansonsten auf dem Stadtmarkt, auf ein Glas Wein oder bei uns in der Näherei.
Geht's jetzt gleich weiter in die Produktion?
Ja, ich hab nur geguckt, weil ja die Aufnahme hier mit parallel läuft, dass ich nicht so viele Flusen habe. Aber so schaut jemand aus, der direkt aus der Produktion kommt. Und da gehe ich jetzt so wieder hin.
Das war Augsburg, meine Stadt. Die Folge hat euch gefallen? Dann teilt sie gerne mit euren Freunden und abonniert unseren Podcast bei Spotify, Apple Podcast oder einer anderen Plattform eurer Wahl. Bei Fragen, Themenvorschlägen oder Kritik freuen wir uns über eure Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de. Vielen Dank fürs Zuhören.